Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wladimir Putin, der würde am Wochenende als russischer Präsident wohl auch wieder gewählt, wenn er gar nichts dafür tun würde. Einen ernsthaften Gegenkandidaten gibt es ja nicht. Aber Wladimir Putin dreht auf vor den Wahlen. Er fliegt in einem Überschallbomber mit, lässt sich vom US-amerikanischen Fernsehsender Fox News interviewen und die Bühne, auf der er auftritt, kann gar nicht groß genug und die Rede zur Lage der Nation gar nicht lang genug sein. Stefan Kreuzberger ist Historiker an der Uni Rostock und forscht zur Geschichte Osteuropas, der Sowjetunion und zu Diktaturen. Gerade ist sein Buch »Das deutsch-russische Jahrhundert« erschienen. Ich habe ihn gefragt, warum sich Putin eigentlich diese Mühe macht.
Es ist wirklich geradezu symptomatisch, muss man sagen, für Diktatoren, dass sie vor allen Dingen auch mit Blick auf die Außenwirkung ihrer Regime immer wieder sich der Inszenierung und auch der Scheinlegitimierung durch Wahlen bedienen. Das Volk wird also sozusagen mal vorübergehend wieder zum obersten Souverän stilisiert, auch wenn es natürlich faktisch, Sie haben es ja gerade selbst gesagt, nichts zu sagen hat. Das Ganze besitzt also nach meinem Dafürhalten eine ganz große Symbolkraft. Und in dem Sinne sind auch alle zurückliegenden Großveranstaltungen, die Wladimir Putin in den letzten Wochen absolviert hat, zu werten. Er tritt als engagierter Wahlkämpfer auf, er stilisiert sich als Anwalt des Vaterlandes, der also die Heimat im Innern, aber auch wie im Äußeren entschlossen verteidigen und schützen möchte. Und gerade die große Rede zur Lage der Nation vor 2 Wochen, Sie haben sie gerade eben angesprochen, die steht sehr eindrucksvoll dafür.
Viel Opposition gibt's ja nicht. Ist auch die nur dazu da, so etwas wie ein rechtsstaatliches System, einen funktionierenden Parteienstaat zu simulieren?
Opposition, Sie deuteten es an, gibt es nicht mehr. Es gibt keine sichtbare Opposition mehr in Russland, die sich etwa dem Regime offen widersetzen könnte. Vor allen Dingen mit Blick auf den Krieg hat das Putin-Regime ganz repressiv, ist es also auch gegen die Opposition, noch bestehende Opposition vorgegangen. Die wurde entweder verhaftet, wurde aus dem Land vertrieben, sprich lebt jetzt im Exil. Und wenn sie im Land verblieben ist, dann hat sie sich doch zumeist in die innere Emigration begeben. Und das große Problem der Opposition, die wie gesagt fehlt, ist, es fehlt an charismatischen Führungspersönlichkeiten. Die hat es im Lande sehr wohl gegeben. 2015 etwa wurde Boris Nemtsov ermordet, der so ein Hoffnungsträger gewesen wäre. Und Alexei Nawalny, der jetzt in Haft verstorben ist, und man weiß ja gar nicht, inwieweit das Putin-Regime da selbst noch nachgeholfen hat, ist eine dieser letzten großen charismatischen Persönlichkeiten, die durchaus auch in diesem Umfeld hätte sich profilieren können.
Die Bevölkerung bemerkt das ja sicher, dass es nach und nach immer weniger Menschen gibt, die Putin Konkurrenz machen könnten, politisch Konkurrenz machen könnten, die also bei Wahlen vielleicht auch mal nennenswerte Stimmenergebnisse erzielen könnten. Trotzdem hört man da verhältnismäßig wenig, weil der Staat, das Unterdrückungssystem so gut funktioniert, dass es viel zu gefährlich ist, sich zu äußern?
Ja, das ist genau der Punkt. Der Tod Alexei Nawalnys war so ein letztes deutliches Zeichen. Ich erinnere aber auch gleichzeitig nochmal, im Februar 2024, also vor wenigen Wochen, ist der Menschenrechtsaktivist und auch Mitbegründer der Zivilgesellschaft Memorial, Alek Arlov, zu mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil er angeblich die russische Armee diskreditiert habe. Das Gleiche gilt für Boris Nadjestin, ein liberaler Oppositioneller, der ebenfalls im Februar vom obersten Gericht Russlands untersagt worden ist, dass er als ein unabhängiger Präsidentschaftskandidat Putin zumindest symbolisch herausfordern würde. Und die Intention war ja also der Opposition, der stillen Opposition, denjenigen, die sich sehr sowjetisch in ihrem kommunikativen Gehabe jetzt also auch in Russland heutzutage bieten, eine Plattform, eine Möglichkeit geben, sich zu artikulieren bei den Präsidentschaftswahlen. Und das wird untersagt. Boris Nadjestin wäre alles andere als ein gefährlicher Kandidat für Wladimir Putin geworden.
Es gibt ja sogar im Parlament eine Opposition, zum Beispiel die Kommunisten und auch die Sozialdemokraten, die auch immer wieder sich regierungskritisch äußern. Wenn es dann aber wirklich darauf ankommt, dann stimmen sie mit der Regierungspartei Einiges Russland. Das heißt, eine Kritik wird in gewissem Umfang zugelassen, solange sie nicht wirklich gefährlich wird?
im Rahmen dieser Spielmöglichkeit. Das wird immer suggeriert, Gewaltenteilung, die funktionieren würde. Und Sie sprechen von der sogenannten Systemopposition, den fünf Parteien, die also in der Staatsduma sind, aber die in der Tat keine ernstzunehmende Opposition sind, die sich alles andere nur nicht mit dem Putin-Regime anlegen würden. Das ist also auch zum Schein inszeniert, ein System, das auf vermeintlicher Gewaltenteilung und auf Parlamentarismus basiert. Das ist die Botschaft. Es hat Opposition gegeben, allein es fehlte sozusagen die charismatische Persönlichkeit, die hier über die verschiedenen Flügel von Opposition hier eine einheitliche Linie herausbilden würde.
Ja, so eine charismatische Persönlichkeit war sicher Alexei Nawalny. Seine Frau Julia Nawalnaja, die ist im Ausland. Man weiß gar nicht ganz genau wo. Vielleicht ist das auch besser so für sie, dass das nicht bekannt ist. Aber sie ist jedenfalls nicht in Russland. Wie viel könnte denn so eine Julia Nawalnaja oder eine vergleichbare Persönlichkeit aus dem Ausland überhaupt ausrichten?
Das ist natürlich immer das Problem, auch vom Ausland aus zu agieren. Und selbst im Ausland ist die Opposition nicht gefeit dafür, vom langen Arm Wladimir Putins erwischt zu werden und nicht um Leib und Leben fürchten zu müssen. Auch dafür gibt es natürlich Beispiele, dass das Putin-Regime oftmals gnadenlos zuschlägt, wenn es darum geht, Oppositionelle auszuschalten. Und das gilt sehr wohl auch für Personen, nicht zuletzt auch für Julia Nawalnaja. Natürlich hat sie klar zum Ausdruck gebracht, dass sie das politische Erbe ihres Mannes antreten möchte. Und in der Tat ist es wichtig, dass wir solche Kreise im Ausland haben. Allein es ist genauso wichtig, dass wir hier in Deutschland und in der westlichen Welt, in der freien, liberalen Demokratie, solche Kreise der russischen Opposition, politisch-intellektuelle Kreise, politisch-intellektuelle Eliten, die jetzt in der Emigration leben, zu unterstützen. Denn das ist ein Potenzial, das heranreifen kann, möglicherweise für ein Nach-Putin-Russland. Und auch daran muss man denken, auch wenn ein innerrussischer Systemwechsel, wenn überhaupt, wenn, dann sicher in weiter Ferne liegt, aber potenzielle Hoffnungsträger sind es. Und deshalb bin ich der Meinung, solche Kreise müssen auch hier bei uns im Westen intensiv unterstützt und gefördert werden.
Im Augenblick aber gibt es eigentlich niemanden neben Putin, nicht mal so etwas wie einen Nachfolger.
Das ist die große Schwierigkeit. Wir wissen es nicht. Wir sind im Grunde ähnlich wie in Zeiten des Kalten Krieges. Wir sind von Mutmaßungen, allein auf Mutmaßungen angewiesen. Und man muss sich darüber im Klaren sein, wenn man hier Einschätzungen abgeben möchte. Es ist möglicherweise in dem Moment schon obsolet, in dem man es ausgesprochen hat. Wir wissen schlichtweg viel zu wenig über die Konstellationen hinter den Kremlmauern und wer hier möglicherweise für eine Nach-Putin-Ära in Frage kommen würde. Also da muss man ganz offen einräumen, da hat sich das Regime ausgesprochen intensiv abgeschirmt und unter den Bedingungen des gegenwärtigen Krieges mehr denn je.
Der Historiker Stefan Kreuzberger über Putins Allmacht in Russland und die Inszenierung einer Opposition und eines funktionierenden Rechtsstaats vor den Wahlen am Wochenende.